Kultur denken, der Podcast des IFK. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Staffel über weibliche Wut. Hier geht's um die Geschichte der weiblichen Wut. Natürlich war die Wut schon immer da. Frauen waren schon immer wütend, genau wie Männer. Die Frage ist aber, wie unterschiedlich Frauen und Männer mit ihrer Wut umgegangen sind. Wut kann ja ausgelebt werden, als Akt der Befreiung sozusagen. Oder es kann einen beschämen, Wut zu spüren, weil es sich nicht geziemt. Und das war und ist auch heute bei vielen Frauen der Fall. Wenn eine Frau wütend wird, geht die Außenwahrnehmung allzu oft in Richtung, die ist anstrengend, hysterisch, störend, jedenfalls nicht normal. Männern dagegen spricht man Wut viel eher als normale Reaktion zu. Dass wütende Frauen momentan überhaupt ein so hervorgehobenes Thema sind, dass Frauen nicht einfach wütend sind, sondern ihre Wut selbst zu einem Thema machen, als müssten sie sich dafür rechtfertigen, das spricht ja schon Bände. Die Historikerin Ute Frebert war bis 2024 Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und leitete dort auch den Bereich Geschichte der Gefühle. Sie weiß, wie es vor rund 300 Jahren um die Wut in der Gesellschaft bestellt war.
Zorn, also am Anfang, sagen wir mal jetzt Mitte des 18. Jahrhunderts, da ist Zorn vor allen Dingen natürlich der Zorn Gottes, weil es ja noch eine sehr stark religiös imprägnierte Gesellschaft gewesen ist und der Zorn Gottes steht über allem. Es ist auch deutlich, dass Zorn, wenn es sich nicht um Gott handelt, sondern wenn es sich um Menschen handelt, etwas ist, was ganz stark mit Ehre zu tun hat, mit einer Beleidigung, die ihnen widerfahren ist, mit einem Angriff auf ihre Ehre. Und wir reden jetzt nicht über sie und mich, sondern wir reden über Männer, die in dieser Situation sind und die dann, wenn sie beleidigt sind, wenn sie den Eindruck haben, ihre Ehre sei angegriffen, zornig reagieren. Das Interessante ist, dass wir Zorn und Wut ganz stark differenziert finden, eigentlich bis heute fast. Also heute haben wir schon in der Alltagssprache, wird weniger von Zorn geredet und mehr von Wut, also mit solchen Begriffen wie den Wutbürgern. Aber auch selbst im Wutbürger steckt immer noch etwas drin von der eher negativen Bewertung dieses Gefühls Wut. Im Unterschied zum Zorn, weil Zorn denken wir oft an den edlen Zorn, wir denken an den gerechten Zorn, also einen Zorn, der legitim ist, weil er sich auf einen Anlass bezieht, der sozusagen als untragbar erachtet wird in einer Gesellschaft. Während Wut bis ins beginnende 20. Jahrhundert eigentlich immer sowas wie Jähzorn war, also eine vollkommen unkontrollierte Wut, eine Wut, die auch vielleicht gar nicht Menschen gebührt, sondern vielleicht eher Tieren, also auf jeden Fall was Unmenschliches hat. Und demgegenüber hat Zorn immer noch so ein bisschen was Nobles.
Aus der Antike kennt man mit Medea ein prominentes Beispiel für eine wütende Frau. Sie ist auch in Folge 1 schon Thema gewesen. Auch Ute Frevert führt Medea als Paradebeispiel für eine wütende Frau in der Geschichte an. Und in der Antike war die wütende Frau vielleicht sogar noch akzeptierter als im Europa des 18. Jahrhunderts. Allerdings, Medea, sie hat ihre Kinder aus Rache gegenüber ihrem Ehemann getötet, sie hat es übertrieben und zeigt damit einen wichtigen Aspekt bei der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Wut und Zorn auf. Er müsse der Ungerechtigkeit angemessen sein, um akzeptiert zu werden. Im echten Leben schwindet die Akzeptanz von Wut bei Frauen im 18. Jahrhundert zur Gänze.
Die eigentliche Geschlechter, ja nicht nur Philosophie, sondern die Regeln, die sich über das Verhältnis der Geschlechter etablieren seit dem späten 18. Jahrhundert und dann auch in der guten bürgerlichen Gesellschaft als erstes praktiziert werden, die sehen eigentlich zornige Frauen überhaupt nicht vor. Denn Frauen gelten als viel zu schwach, um Zorn zu empfinden. Das ist übrigens ein interessanter Bruch. Wir haben aus dem 17. Jahrhundert auch noch immer noch Beschreibungen zorniger Frauen, die auch mit dem Motiv der Schwäche operieren. Also auch da sind Frauen schwach, aber wenn sie zornig sind, überwinden sie diese Schwäche und laufen zu Hochformen aus, verbal und sogar auch physisch. Und genau diese Hochform wird Frauen seit dem 19. Jahrhundert einfach abgesprochen. Die sollen sich nicht so verhalten. Es gibt natürlich immer noch schreiende Marktweiber, aber das sind ja auch nicht die guten Bürgerinnen. Die gute Bürgerin die vornehme Frau, die gemäßigte Frau, die Frau, die sagen dann auch auf den Gemälden abgebildet ist und die gute Mutter ihrer Kinder und die gute Ehefrau ihres erfolgreichen Mannes sein soll, die empfindet gar keinen Zorn, weil sie einfach viel zu schwach ist und sie soll diese Schwäche eben auch nicht überwinden können, sondern der starke Mann braucht die schwache Frau sozusagen an seiner Seite. So sind die Geschlechter polar aufgestellt und von daher ist die gesamte Erziehung, die in der Familie stattfindet, aber auch dann in öffentlichen Institutionen, darauf abgestellt, Frauen den Zorn gewissermaßen auszureden, abzutrainieren oder ihn gar nicht mal, was heißt abtrainieren, heißt ja immer, da muss es schon sowas gegeben haben, das dann irgendwie verboten wird. Wenn man von Anfang an dazu trainiert wird, keinen Zorn zu empfinden, dann funktioniert das irgendwann auch. Und heutzutage würde man sagen, naja, es gibt also Psychologen, Psychologinnen, die darüber geforscht haben, auch Frauen empfinden Zorn, aber sie haben eben gelernt, ihnen, und da wirkt diese bürgerliche oder diese Geschlechterphilosophie eben zum Teil noch bis in unsere heutige Zeit nach, sie haben gelernt, ihn anders auszudrücken, nicht so offensiv auszudrücken. Eine Zeile, die sich bei mir das ja eingeprägt hat, heißt, wenn Männer zornig sind, dann schmeißen sie mit Dingen, dann werden sie physisch, also auch gewaltsam, entweder gegen Gegenstände oder auch gegen Menschen. Wenn Frauen zornig sind, fangen sie an zu weinen.
Wobei auch das eine Waffe sein kann, merkt sie an.
Da gibt's ja dann auch schöne Überlegungen darüber, was wie ohnmächtig dann eigentlich Männer werden, wenn Frauen weinen. Also auch eine Kollegin in der Schweiz, Claudia Honegger, hat mal von den Listen der Ohnmacht gesprochen. Das ist ein sehr schöner Begriff dafür, dass natürlich Frauen auch de facto aus ihrer Schwäche eine Stärke machen können und auch Tränen können etwas bewirken. Aber es ist eben eine wirklich andere Form der Äußerung von Unmut, sagen wir es mal ganz, ganz neutral, die Frauen sehr stark internalisiert haben. Und diese psychologischen Beobachtungen und Studien zeigen eben auch, dass dann, wenn Frauen wirklich Zorn so ausagieren, dass sie sich dann ganz schnell dafür schämen und den Eindruck haben, sie haben sich furchtbar daneben benommen und müssen jetzt alles Mögliche tun, um das wieder gut zu machen.
Ihre Quelle zur Geschichte der Wut, unter anderem alte Enzyklopädien.
Wir haben uns Enzyklopädien und Wörterbücher und Lexika angeschaut, die eben in Europa so um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstehen, in Frankreich, in Großbritannien, in Deutschland auch, in den deutschsprachigen Ländern. Und das ist unglaublich interessant, wenn Sie da einfach nur mal nach so Einträgen schauen wie Zorn, und Wut ist immer noch was ganz anderes, wie sich diese Beschreibung, die Definition dieser Begriffe verändern. Denn diese Enzyklopädien gibt es ja im Prinzip bis heute. Das ist so eine Quelle, die wir über fast 300 Jahre beobachten können. Heute gibt es Wikipedia. Und auch das ist interessant, das mit einzubeziehen. Und wir sehen, ja, wie sich Definitionen ändern und können daraus weitere Schlüsse ziehen, wie sich möglicherweise dann auch die Gefühle oder die Anlässe für Gefühle, die Intensität für Gefühle ändert.
Deutlich wird auch hier der Unterschied zwischen Wut einerseits und Zorn andererseits.
Die Lexika sind und die Enzyklopädien, die sind sehr ausdrucksstark, wenn es um die Phänomenologie eines Gefühls geht. Die beschreiben also sehr deutlich, wie jemand, der von Wut ergriffen ist, wie sich seine Physis verändert, wie sich seine Mimik verändert, wie sich seine Hautfarbe verändert, welche Schweißpartikel wo an welcher Stelle abgesondert werden und. Und Zorn ist demgegenüber, wird sozusagen eher nicht philosophisch betrachtet, aber es wird eher immer nicht so stark von den physischen und physiologischen Ausdrucksformen betrachtet, sondern eigentlich immer in ein Verhältnis gesetzt zu einem Anlass, der eben in der Tat so verletzend ist, dass der Mensch, dem das widerfährt, gar nicht anders reagieren kann als mit Zorn. Auf der anderen Seite, und das ist auch eine Entwicklung, die man sehr deutlich sieht, Und die hat dann auch nicht nur was mit Lexika und Enzyklopädien zu tun, sondern die kann man auf ganz anderen praktischen Ebenen der geschichtlichen Entwicklung finden. Es wird immer wichtiger, diesen Zorn zu kontrollieren und ihm eben keinen, also nicht wie Wut, ihm keinen direkten Ausdruck zu geben, sondern ihn zu beherrschen. Und das ist dann mein Leib- und Magenthema, auf das ich gerne immer wieder zurückkomme. Das Duell als ein durch eine Beleidigung induzierte Verhaltensform für bürgerlich-adlige Männer. Das gilt als eine fantastische Praxis, um diesem Zorn dann einen Ausdruck zu verschaffen, der aber in der Tat mit den anständigen und höflichen Verkehrsformen einer bürgerlichen Gesellschaft kompatibel ist.
Aus jener Zeit existieren auch Briefe und andere persönliche Dokumente. Auch hier finden sich Zeugnisse von Wut und Zorn, auch von Frauen.
Also Briefe als Ego-Dokumente, in denen Menschen Auskunft geben über sich selber, vielleicht auch in Autobiografien. Aber mir ist jetzt selber kein Beispiel, die steht mir direkt vor Augen, aber ich will mal die starke These formulieren, dass wenn Sie eine solche Auskunft finden würden in einem dieser Ego-Dokumente, würde das sofort einhergehen mit einer Reflexion darüber, wie unangemessen dieses Gefühl war und wie stark man an sich arbeiten muss, um dieses Gefühl zu kontrollieren und unsichtbar zu machen.
Wie geht es dann für die Frauen weiter? Eine früher bekannte Bewegung voll weiblichen Zorns sind die Suffragetten, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts in Großbritannien auf die Straße gehen, protestieren und das Wahlrecht für Frauen fordern. Zunächst protestieren tausende bürgerliche Frauen friedlich, aber erfolglos. Es folgen Theaterinszenierungen, Hungerstreiks und Frauen ketteten sich in der Öffentlichkeit an, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Die Frauen wurden dann auch gewalttätig. Sie schlugen Schaufenster ein und verübten sogar Bombenattentate auf öffentliche Einrichtungen oder zerstörten mit Messern und Gabeln Kunstwerke in Museen. 1918, nach Ende des Ersten Weltkriegs, bekamen Frauen dann tatsächlich das Wahlrecht in Großbritannien, aber zunächst erst ab dem Alter von 30 Jahren und unter der Voraussetzung, dass sie Besitzerinnen von Grundeigentum waren.
Die Suffragetten, die aus ihrem Zorn über ihre Unterdrückung überhaupt keinen Hehl gemacht haben und die männlichen Parlamentsabgeordneten nicht nur mit Drohbriefen, sondern durchaus mit Schlimmerem befeuert haben. Also da war schon auch ordentlich Zoff da und Zorn, auch zornige Frauen auf der Straße. Die zweite Frauenbewegung oder der neue Feminismus dann der 1970er Jahre hat sich sehr stark orientiert an diesen Vorbildern auch, hat die nicht vergessen gehabt, hat die ja auch dann sozusagen auch ja für sich als Ahnherrinnen oder Ahnfrauen definiert und hatte dann eben auch dadurch, dass es jetzt Frauen waren, die durchaus über die Zeit hinweg mehr Raum bekommen haben für den Ausdruck ihrer Gefühle und den Ausdruck auch ihrer Interessen, bekam eben dann auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit und hat dann auch, der Feminismus alleine wäre nicht erfolgreich gewesen, hat sich dann eben auch in Institutionen unserer Gesellschaft eingenistet, hat Allianzen geschmiedet mit anderen Bewegungen und ist auf diese Weise dann doch erfolgreich oder erfolgreicher geworden, was nicht heißt, dass wir, dass dieser wunderbare Spruch, der damals in den Ende der 60er Jahre schon aus Amerika kommt, dann auch in Europa überall zu hören gewesen ist, die Scham ist vorbei. Das war damals ein wichtiger Shame is over. Das war ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Wir schämen uns nicht mehr für all das, was wir falsch machen und auch nicht für unsere Wut und nicht mal für unsere Schwäche. Wir schämen uns einfach nicht mehr. Wir sind jetzt auch zornig. Dass das, wie wir aus der MeToo-Bewegung von 2017 wissen, natürlich auch nicht sofort übersetzt worden ist in Verhalten, sondern dass es nach wie vor eine Baustelle ist.
Bei den Suffragetten waren es bürgerliche, besser gestellte Frauen, die aufbegehrten. 1968 sind es ebenfalls privilegierte oder zumindest gebildete Frauen, die eine Bewegung bilden.
Es gibt eher, Gelegenheitsstrukturen. Es gibt ermöglichende Faktoren. Es gibt sogar Faktoren, die nicht nur ermöglichen, sondern geradezu ermuntern, den Mund aufzumachen und zu sagen, ich bin nicht einverstanden. Und dazu gehört zum Beispiel, und das ist eben auch kein Zufall, dass der neue Feminismus der 70er Jahre in der Regel von jungen, gut ausgebildeten Frauen getragen worden ist, die an den Universitäten auf einmal einen Platz gefunden haben, was in den 1950er Jahren noch gar nicht so üblich gewesen ist. Aber die Bildungsoffensive, die wir in vielen westlichen Ländern in den 60er, 70er Jahren erleben, führt eben auch dazu, dass Frauen merken, sie haben eine Stimme und sie schließen sich eben auch, und das ist das Besondere dann auch der 70er Jahre, sie schließen sich zusammen. Sie sind nicht, sie sind autonom. Also dieser zweite Feminismus hat ja einen ganz, ganz großen Wert darauf, auf Autonomie, auf eigene Formen der Bewusstwerdung, des Consciousness Raising, wie das damals heißt, auch der Räume, die man für sich selber haben möchte, um mal ohne Männer und ohne Konkurrenz mit Männern und ohne irgendwelche komischen Anpassungsprozesse seine eigene Stimme zu finden. Das ist eine ganz wichtige Bedingung des Erfolges auch gewesen für den Feminismus. Und aus dieser Autonomie-Erfahrung und dem Autonomiebegehren auch, dann eben auch lautstarker zu werden und dich nicht gleich wieder einfangen zu lassen. Sagen, nein, wir schreien jetzt einfach und wir zeigen unsere Wut.
Das Recht auf Abtreibung, das Recht ohne Einwilligung des Ehemanns zu arbeiten und vieles mehr wurde damals erstritten. Aber in der Erziehung von Mädchen sieht man im Großen und Ganzen auch in den 70er Jahren keine Revolution. Frauen, die in den 80er Jahren Kinder waren, haben die Gleichberechtigung meistens auch nicht gerade mit der Muttermilch aufgesogen. Nur weil eine Frau jetzt auch einem Beruf nachgeht, heißt das nicht, dass der Ehemann wirklich gleichberechtigt im Haushalt oder bei der Kindererziehung mithilft. Und gerade wo es um Emotionen geht, also wütende Frauen haben auch damals keinen Platz in den gängigen Frauen- und Mädchenmagazinen. Aber vielleicht ist das auch, wie so vieles, eine Frage der Perspektive.
Wenn Sie zum Beispiel Kinderbücher analysieren, das haben wir auch gemacht in Berlin, Kinderbücher, die, sagen wir, zwischen dem zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und den 1970er Jahren oder auch 80er Jahren erschienen sind, da sehen Sie schon eine Entwicklung, ich würde sagen, hin zum Besseren, dass gerade zum Beispiel was das dauernde sich schämen müssen betrifft, dass Mädchen nun wirklich in die Wiege gelegt bekommen haben. Oder bei Jungs kann man sagen, dieses dauernde sich beweisen müssen, dass man mutig ist und keineswegs feige ist. Dass sich an diesen Orientierungen, die am Anfang noch sehr, sehr stark gewesen sind, dann doch vor allen Dingen seit den 1960er Jahren viel ändert. Also unsere heutigen Kinderbücher sind anders. Und man kann mit Astrid Lindgren anfangen, die ihre tollen Pippi Langstrumpf-Bücher ja schon Mitte der 1940er Jahre geschrieben hat. In Skandinavien war man in manchen Bereichen ein bisschen schneller. Aber da gibt's andere Mädchenbilder, die dort, an denen man sich hochziehen konnte und die vielleicht auch in den 80er Jahren gelesen haben. Ich hatte sie zum Beispiel noch nicht in den 50er Jahren, weil meine Eltern die wahrscheinlich gar nicht kannten in einem nicht bürgerlichen Haushalt. Aber an den Punkten würde ich sagen, hat sich was verändert. Das heißt aber nicht, dass alles, was sich über Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte so eingestellt hatte und immer wieder auch tradiert wurde von einer Generation zu anderen, dass das auf einmal weg ist. Und es hängt eben auch an sozialen Klassen, an sozialen, an der Frage, in was für einem Elternhaus sie groß geworden sind. Nicht alle haben das zum Beispiel, was wir in den 80er Jahren, als unsere Kinder klein waren, gemacht haben, nachgemacht oder auch gemacht. Bei uns gab es kein Kriegsspielzeug, aber natürlich wurde weiterhin unheimlich viel Kriegsspielzeug angeboten und es wurde auch weiter gekauft. Das heißt, sie haben nie eine flächendeckende Entwicklung in einer Gesellschaft.
Trotzdem, Frauen haben es damals Schritt für Schritt in wichtige Positionen geschafft, haben als Anwältinnen, Professorinnen, Journalistinnen und Medizinerinnen die gesellschaftlichen Strukturen verändert und Gleichberechtigung in der Gesellschaft verankert. Aber warum hat es dann eigentlich so lange gedauert, bis sich die ersten Frauen, dank sozialer Medien in den 2010er Jahren, getraut haben, sich wirklich zu wehren gegen die Belästigung von Männern in Machtpositionen? Wo war die weibliche Wut die ganzen Jahre lang?
Ja, das sind 50 Jahre zwischen dem diesem Ausspruch von Kate Millett, Shame is over, und der MeToo-Bewegung. Und in der Tat, man fragt sich, warum dauert das so lange? Es dauert so lange, weil weil dieser, wenn man es nochmal alle 68 formuliert, dieser Marsch durch die Institutionen eben einer ist, der lange Zeit und eigentlich also vielfach ja noch bis heute einer gewesen ist, in dem man immer als Frau mit einer Phalanx von Männern, die immer schon da waren und die immer schon die wichtigen Positionen besetzt haben, konfrontiert war und irgendwie auch so einen Weg finden musste, damit umzugehen. Und wenn sie, also diese Situationen, die dort vielfach ja auch beschrieben worden sind, aber nicht nur im Showgeschäft, nicht nur in der Filmindustrie, im Sport, wenn sie eben mächtige Trainer haben, die sich an den jungen Mädchen vergreifen, dann sind das eben mächtige Trainer. Und die jungen Mädchen sind ohnmächtig. Und da kann Kate Millett noch so sehr in ihrem Ohr sein, the shame is over. Dafür braucht es ein starkes Netzwerk von mächtigen Frauen auch, die das unterstützen können. Und das hat sich, ja, wenn man optimistisch ist, kann man sagen, das hat sich erst allmählich aufgebaut. Wenn man pessimistisch ist, kann man sagen, es gibt es bis heute nicht.
Im Jahr 2025 gibt es neben einem medialen Aufwallen weiblicher Wut auch die Gegenbewegung. Sie nennen sich Tradwives. Sie möchten einfach nur gute Ehefrauen sein, ihren Mann bekochen, die Kinder hüten und sich selbst und ihr Heim so schön wie möglich machen. Und vor allem möchten sie sich nicht mehr dafür schämen müssen, dass sie einfach nur Hausfrau sein möchten. Wobei man immer dazu sagen muss, dass die Influencerinnen, die sich hier als Tradwife Role Model ausgeben, höchst geschäftstüchtige Businessfrauen sind. Auch wenn sie von zu Hause arbeiten.
Also wütend sind sie dann gegen, in der Regel gegen diejenigen Frauen, die das andere Modell sehr stark privilegieren und vielleicht auch popularisieren wollen. Und das, es gibt dann unschöne Auftritte zwischen den unterschiedlichen Fraktionen von Feministinnen und Antifeministinnen. Aber ich sehe nicht so sehr jetzt Wut am Drücker, sondern eher sozusagen ein sich wegducken und daraus dann vielleicht sogar noch eine Tugend machen und sagen, ja, Frauen sind einfach nicht dafür gemacht. Und wir haben ja in Deutschland auch so ein paar Galionsfiguren dieser Bewegung. Christina Schröder, eine ehemalige CDU-Familienministerin, zieht durch die Lande und sagt dann, nein, also Frauen haben einfach ganz andere Bedürfnisse. Und sie kommt unglaublich nah eigentlich an solche biologistischen Modelle des 19. Jahrhunderts heran, die dann bis in die Körperlichkeit hinein, bis hin in sowas wie, dass Frauen eben Kinder gebären und in Schwangerschaftszeiten vielleicht irgendwie anders hormonmäßig aufgestellt sind als in Nicht-Schwangerschaftszeiten. Also daraus wird dann immer ein großer Popanz gemacht und letztendlich abgeleitet, dass die männliche Welt eben doch nichts ist für Frauen.
Und letztlich die Frage, weibliche Wut in der Gegenwart. Ist sie produktiv? Bringt sie etwas weiter? Oder müssen noch mehr Frauen noch wütender werden, um sich gegen zunehmend reaktionäre gesellschaftliche Tendenzen in Stellung zu bringen?
Ich halte es mit Adam Smith. Es war ein Mann, aber ein sehr kluger gewesen. Also ein schottischer Moralphilosoph aus wieder einem meiner Lieblingsjahrhunderte, dem 18. Jahrhundert, der ein tolles Buch geschrieben hat über moralische Gefühle und beobachtet hat, dass, das kann ich, finde ich, gilt bis heute, dass Menschen, die ihre Gefühle sehr expressiv ausdrücken, also ihre Trauer durch lautes Schreien, durch lautes Weinen, durch expressive Gesten an den Mann und an die Frau bringen, die ihre Freude übermäßig äußern, aber auch die ihre Wut und ihre Empörung übermäßig äußern, dass die, sagen wir es mal ganz flapsig, ihren Mitmenschen ziemlich schnell auf den Wecker gehen. Und vor allen Dingen, und es ist jetzt nicht flapsig gemeint, ihnen die Möglichkeit nicht geben, sondern ihnen die Möglichkeit entziehen, adäquat damit umzugehen. Das heißt, schon Smith hat dafür geworben, und da passt er natürlich gut auch dann in das bürgerliche Jahrhundert, nicht Gefühle irgendwie vollkommen wegzudrängen oder zu verdrängen, gerade à la Freud, sondern sie herunterzumoderieren auf ein Maß, das es der Gesellschaft oder ihren Mitmenschen, ihrer Umgebung ermöglicht, sich empathisch damit auseinanderzusetzen. Und auch deshalb würde ich sagen, wir müssen wütend sein, wir müssen Anstoß nehmen an Dingen, die uns nicht gefallen. Wir müssen Zorn empfinden über viele, es klingt jetzt sehr moralisch, viele Ungerechtigkeiten dieser Welt. Aber wir müssen diesen Zorn in Aktionen und auch in Worte und in Mimiken kleiden, die nicht potenzielle Menschen und auch Gruppen, mit denen wir Allianzen bilden würden in dem Kampf gegen Ungerechtigkeit, abschrecken und sagen, nee, also mit diesem Biest, mit dieser hysterischen Ziege möchte ich wirklich nichts zu tun haben.
Das war die Historikerin Ute Frevert zur Geschichte und Gegenwart wütender Frauen. In der nächsten Folge geht es darum, wie Wut ein Antrieb sein kann für Widerstandshandlungen unter absoluter Lebensgefahr. Die Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann erzählt, wie Frauen halfen, am 7. Oktober 1944 im Konzentrationslager Auschwitz einen Aufstand zu organisieren. Die Interviews zu dieser Staffel entstanden während einer Tagung am IFK mit dem Titel All the Rage, The Challenges of Female Anger im April 2025.